Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, ein herzliches Moin und willkommen zu einer neuen Folge des Holstein-Podcasts. Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mir gegenüber hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ebenso. Guten Morgen.
Vielen Dank, vielen Dank. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und dann wollen wir mal schnacken über das, was so gewesen ist, und das war in allererster Linie mal eine Länderspielpause. Spielfreies Wochenende in der zweiten Liga. Holstein hatte ein Testspiel am Donnerstag vergangener Woche gegen den dänischen Erstligisten Vejle BK 1:2 verloren. Opa, was ist dein Eindruck der Störche? Du warst jetzt auch beim Training nochmal. Wie ist diese Pause angekommen?
Also ich hoffe, dass sie bei den Spielern angekommen ist, die Pause beziehungsweise die Erkenntnisse aus diesem wunderbaren Auftritt gegen Weihe. Wenn ich Trainer oder in verantwortlicher Mission dort tätig wäre, hätte mir das Wochenende verhagelt, weil dieses zarte Pflänzchen, das Hoffnung und auch berechtigte Hoffnung nach den beiden Spielen in Düsseldorf 2:2 und gegen Aue zu Hause 3:0, wurde da speziell in der zweiten Halbzeit auf dem wunderschönen Rasen in Projensdorf gnadenlos mit Füßen getreten, soll heißen. Da wurde dann schon mal ein Ball, ist dann schon mal versprungen bei der Annahme, oder man hat nicht den tiefen Lauf gemacht, oder man ist da einfach mal vom Gegner, hat sich da versetzen lassen, nicht richtig gegengehalten. Man kann das zusammenfassen, formulieren, was auch der Trainer Ole Werner ja schon gesagt hat. Die sind einfach nicht über den Punkt gegangen, und dazu hat dann Finn Bartels das richtig analysiert. Wenn wir einen Meter weniger nur machen, als wir müssen, hundertprozentig müssen, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Ne?
Ja, denn Vejle ist jetzt auch keine Übermannschaft. In der dänischen Liga im Moment ein Punkt aus 7 Spielen.
Nicht wirklich.
4:17 Tore.
Ja.
Den einzigen Punkt geholt gegen Brøndby übrigens, gegen die Holstein ja auch in der Vorbereitung gespielt hat. Aber also da werden in der zweiten Liga schon am Sonnabend wahrscheinlich höhere Aufgaben warten. Es ließ sich eigentlich ganz gut an in der ersten Halbzeit. Ne? Es war viel Ballbesitz, wurde Spiel gemacht, Lücken wurden gesucht. Man hatte das Gefühl, auch Neuzugang Benedikt Pichler hatte Bock. Der hat sich auch nicht reingehängt da, ist die tiefen Läufe gegangen, die man ja auch von ihm erwartet. Also das fand ich ganz ansprechend eigentlich, seine Vorstellung in der ersten Halbzeit.
Ja, sicherlich. Also das gab in der ersten Halbzeit schon auch Louis Holtby sehr engagiert. Das war schon, das sah schon ganz gut aus. Da fehlt es dann im letzten Drittel natürlich an Durchsetzungswillen oder Vermögen und vielleicht auch mal der letzten Genauigkeit. Aber da würde ich jetzt nicht groß kritisieren wollen. Da war ja der Ansatz war da ja richtig, auch von der Leidenschaft her oder sowas. Und auch gerade, was du gesagt hast hier, Benedikt Pichler, unser neuer Uschi-Bomber da, der hat da ganz gute Ansätze gezeigt, und auch jetzt im Training gestern der hat sich da Fiete Arp, der sein Konkurrent auf der Mittelstürmerposition hatte, beim Trainingsspielchen dann in einer anderen Truppe gespielt. Und die beiden haben, da sah man schon, dass die beiden in Karlsruhe am Sonnabend schon ganz gerne in der ersten Aufstellung stehen möchten. Das sah schon ganz nett aus. Also insofern hoffe ich, dass das ein Warnschuss vor den Bug war. Nichtsdestotrotz ist mir sowas immer ein bisschen rätselhaft, wie das angehen kann, dass man, wenn man gerade in so einem Flow oder beginnt, einen Flow einzuleiten, so muss man, ist ja noch kein richtiger Flow, beginnt einen Flow einzuleiten, wie man dann, aber gut, ist halt so, wie es ist, ne?
Ja, es ist ja, vor allen Dingen ist es ja auch da für Leute nochmal, für Spieler, die vielleicht jetzt auf Kaderplatz 13, 14, 15 sind, irgendwie nochmal eine Gelegenheit, sich auch zu zeigen, ne, von Anfang an
zu
spielen. Das war jetzt auch nicht so richtig der Fall.
Nö, da ist der Jonas Sterner sicherlich immer mal wieder mit, unser Youngster da mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen guten Aktion, aber da war auch bei ihm war nicht so, aber dem mache ich natürlich jetzt den geringsten Vorwurf, ne, das ist klar.
Ja, das stimmt, Mal gucken. Sonne am Karlsruhe.
Ja, Karlsruhe.
Ist eine andere Hausnummer, ne? Und vielleicht auch noch mit ein bisschen Kopf vom letzter Saison überdeckt.
Der nur zur Erinnerung, 1-0 Pausenführung, vorletzter Spieltag, 16. Mai. Bundesliga hat schon ihr Tor geöffnet. Und dann in der zweiten Halbzeit leider ein bisschen Einbruch. 2-3 am Ende noch in der Nachspielzeit noch ein Tor aberkannt worden von Holstein, von Benjamin Giert wegen Abseitsstellung. Also lief so alles, ziemlich alles daneben in der zweiten Halbzeit in Karlsruhe an dem Tag. Und es war, sag ich mal, von den drei Matchbällen, wenn man die beiden Aufstiegsspiele gegen Köln als einen Matchball nimmt oder sowas, war es der wichtigste und möglicherweise auch der Matchball, der am leichtesten zu verwandeln gewesen wäre. Insofern, aber auf Nachfrage unsere Herren Profis aus dem Störchennest, kein Mensch hat das im Kopf drin. Also wer es glaubt, ne? Ganz ehrlich.
Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also das hat man ja schon als neutraler Beobachter am Kopf. Und wenn man dann auch noch beteiligt war, dann das muss eine Rolle spielen.
Ne? Ja,
also,
das denke ich auch.
Das ist ja, man hatte ja das Gefühl, so gegen Düsseldorf fing es an, gegen Aue, endlich ist dieser verpasste Aufstieg nach all den Entbehrungen mit Doppelquarantäne und so, endlich ist das raus aus den Köpfen, jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt, Gegenwart. Hier kommt so ein Spiel nach der Länderspielpause natürlich nicht unbedingt gelegen. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil Karlsruhe einfach eine starke Mannschaft ist. Also das ist so oder so eine harte Aufgabe. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass Karlsruhe vor der Länderspielpause jetzt in den letzten drei Begegnungen davor jetzt auch nicht hitmäßig gepunktet hat irgendwo. Ich glaube 0-0 in Sandhausen und dann zuletzt in Nürnberg verloren und 0-0 gegen Werder. Naja gut, das war vom Spielverlauf eher noch ein Punkt Gewinn. Ja. Also ich sag mal, Bäume reißen die im Moment auch nicht aus, aber es ist natürlich traditionell in Karlsruhe lange Bälle, ab und zu mal eine gute Kombination und Standards. Ne? Und da sind unsere Störche ja im Moment in dieser Saison noch nicht so die Weltmeister. Nee. Da liegt ja bei jeder Flanke oder bei jedem Eckball oder so, liegt ja was in der Luft, um das mal so zu formulieren. Das
stimmt, ja, es flimmert. Es ist auch ein bisschen Kammerflimmern beim geneigten Zuschauer, ja. So auch dazu sagen. Ja, man hat immer das Gefühl, vier Tore sind es jetzt schon in der Liga nach Standard. Dazu kommt ein Standard-Gegentor nach dem Einwurf bei Weiche Flensburg, wo ja dann Patrick Herrmann in altbekannter Mittelstürmer-Manier, muss man sagen.
Wer wüsste das nicht von Herrmann?
Genau, vollstreckt hat danach. Ja, also das ist so eine kleine Achillesferse vielleicht und Karlsruhe ist durchaus über Standards gefährlich. Also das
jetzt könnte man differenzieren, ne? Man könnte sagen, so beim 0-3 gegen Schalke, das waren zwei klassische Fehler. Da hat aber nichts funktioniert. Der zugeteilte Spieler gegen den Doppeltorschützen Terodde hat zweimal einen gerechten Sekundenschlaf verbracht. Wurde vielleicht auch geblockt. Vielleicht hat Terodde sich auch einmal um die eigene Achse gedreht. Jedenfalls Fakt ist, dass wir nennen den Namen nicht des Spielers, aber er ist der Redaktion bekannt.
Ja. Ja.
Und da ist natürlich auch Keeper Jannis Gelios im Boot. Ne? Also wenn man 5 Meter vorm Tor mit dem Fuß den Ball nach dem Freistoß vollstrecken kann, hallo, da ist irgendwie auch, hat der Torwart auch Aktien drin. Also das war schon eine Verknüpfung, denn gegen Regensburg ebenfalls 0-3, Kopfball von Gimba, der ist jetzt auch als Defensiv-Kopfballschütze ganz bekannt, dass er das gut macht, aber Offensiv-Kopfball ist ja nochmal was anderes. Ja, und da stand dann auch einer dabei, hat das wohl auch gedacht, was ich eben formuliert habe. Und dann setzt der Gimba da nach einer Ecke eine Bogenlampe an, die aus 12 Metern quer durch den Strafraum segelt und im Netz, im Winkel. Da sage ich, das sind individuelle Schnitzer da, wie gesagt, mit inklusive Torwart und nicht so gut wunderbarer Zuordnung. Auch gegen Schalke, um das nochmal zu wiederholen, muss natürlich ein zentraler Innenverteidiger, auch wenn das da vielleicht eine Manndeckung gewesen ist in dem Spiel, muss natürlich trotzdem noch den Raum absichern, das muss man erkennen. Aber sei es wie es sei, Düsseldorf ist dann vielleicht ein bisschen was anderes da in der Schlusssequenz, als sie noch das 2-2 gemacht haben, ebenfalls nach einer Ecke. Da war jetzt wilde Sau im Strafraum, das muss man ehrlich sagen. Also die haben ja alles nach vorne geworfen und dann stehen dann natürlich, da kannst du natürlich auch Strategien entwickeln. Da ist manchmal König Zufall auch ein bisschen führter Regie und da war ein bisschen Flipper im Strafraum, da steht er an der Freien und haut ihn rein. So, ich sag mal, das wird vielleicht immer mal passieren. Einer richtig defensiv guten Mannschaft, voller Selbstvertrauen, auch in ihre eigene Abwehrkünste, wohl eher nicht. Mhm. Aber es wird immer wieder passieren. Das ist die Dynamik einer solchen Schlussphase dann. Aber dann nehmen wir das Spiel gegen Aue. Erster Sieg, 3-0 zu Hause, alles Chico. Guck mal aber genau hin, waren da bestimmt 4, 5 Situationen, wo die wunderbar auch nach Flanken oder Freistößen oder Ecken auch ein Tor hätten machen können. Ne?
Das fängt ja schon damit an, ne? Das ist die erste Szene im Spiel. Im Prinzip ist ein Freistoß aus dem Halbfeld von Aue, wo man auch schon wieder beinahe die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil da gar nichts funktioniert. Und ich glaube, es war Stürmer Gay von Aue, der ihn dann neben das Tor setzt. Aber das kann auch ganz anders laufen. Dann liegst du plötzlich schon wieder 0-1.
So ist es. Also ich sag mal so ein Sieg kann dann natürlich, auch wenn dann gerade wenn dann das Spielglück endlich mal auf deiner Seite ist und diese Chancen durch eigene Schwächen vom Gegner nicht genutzt worden sind, kann natürlich etwas bewirken, ne, dass man langsam Zutrauen kriegt wieder in die eigenen Fähigkeiten. In der vergangenen Saison war Holstein, ich will nicht sagen eine Macht im eigenen Strafraum, aber das war schon ein Qualitätsmerkmal, dass da nicht so besonders viel passiert ist, ne. Da müssen sie natürlich wieder hinkommen.
Wir haben
Aufgabe für Standardspezialist Trainer Dirk Bremser.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben es ja letzte Saison häufig rausgestrichen, die wenigsten Gegentore insgesamt, also es war ja aus einer stabilen Abwehr heraus zog Holstein ja das Spiel auf.
Genau.
Das hat man im Moment tatsächlich noch eher nicht so. Das stimmt. Und da muss man jetzt natürlich in Karlsruhe gucken. Du hast gesagt, Karlsruhe ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Warum absteigend? Denn die sind gut in die Saison gestartet, im Gegensatz zu Holstein. Haben sich jetzt so eine kleine Schwächeperiode erlauben können vielleicht auch, weil sie einfach nicht so tief hinten reingerutscht sind dadurch, wie Holstein von Anfang an stand.
Ne? Ja, 8 Punkte, ne, nach 4 Spielen, nach 5 Spielen ist jetzt auch nicht großartig, aber solide, sagen wir mal so, und das charakterisiert eigentlich auch die Mannschaft, die an guten Tagen auch durchaus einen vernünftigen Fußball spielen kann und mit Philipp Hofmann natürlich vorne eine Kante drin hat irgendwo, über dessen Qualität an normalen Tagen muss man nicht reden irgendwo, ne, das muss man erstmal ausschalten. Aber die Störche besitzen sicherlich die Fähigkeiten, die Möglichkeiten dazu, muss halt vieles passen. Und vor allem, ich nehme nochmal Bartels, keinen Meter weniger, ne?
Kein Meter weniger, und es muss passen auch personell, denn wir haben ein bisschen Sorgenfalten, was die Personaldecke angeht. Viele jetzt nicht schwere Verletzungen, aber Verletzungen, die dich schon mindestens ein paar Tage rausnehmen. Ne? Also Fabian Reza hat die Länderspielpause beispielsweise genutzt, um seinen Fuß ein bisschen Ruhe zu gönnen, wo so eine Entzündung drin ist oder eine Reizung drin ist. Jetzt Luis Holtby auch nicht im Training, auch irgendwie
Fußsohlenreizung,
also Belastungserscheinung irgendwie, und das, da sind noch ein paar mehr, ne?
Als ich früher noch gekickt habe und meine Adidas Uwe hatte und dann mit Schraubstollen irgendwann sogar Schuhwerk, da gab's auch mal Fußsohlenreizung, ne? Ich wollte jetzt mit Adidas keine Schleichwerbung machen, das war früher nur der einzige Schuh, den man eigentlich hatte. Und ich hoffe ja nicht, dass vielleicht falsches Schuhwerk von welcher Firma auch immer dafür gesorgt hat. Auffällig ist jedenfalls, dass 2 Spieler Fußsohlenreizung innerhalb kurzer Zeit haben. Das ist mir jetzt auch lange nicht untergekommen irgendwo. Kann ich mich jetzt gar nicht so direkt dran erinnern. Aber kann natürlich Zufall sein, gehen wir mal von aus, vielleicht Boden zu hart oder keine Ahnung oder was reingetreten, man weiß es nicht irgendwo.
Bei so langwierigen Reizungen denke ich gerade ein bisschen an Aaron Seidel, der in seiner Kieler Zeit, der sehr vom Pech verfolgt war, was so Verletzungen im Fuß anging.
Aber da war es, glaube ich, mehr die Achillessehne, ne?
Ja, aber das war auch so, also es kann sehr langwierig werden.
Ja, ne, ja, klar, das, logisch. Also ob Luis Holtby am Sonntag in Karlsruhe aufschlagen kann, da steht mal ein ganz fettes Fragezeichen dahinter, ne?
Und dann haben wir noch, wir hatten die Woche vorher noch so ein bisschen Außenverteidiger-Probleme und hier und da mal einen, der mal ausfiel. Also wir wissen auch nicht ganz genau, wie sich das jetzt über die Woche entwickelt.
Ja, kann man schon benennen, ne? Julian Korb fällt aus, Rechtsverteidiger.
Fällt definitiv aus,
genau. Ja, mit Muskelfaserriss im Oberschenkel.
Richtig.
Das gleiche Steven Skripski, unser verkappter Mittelstürmer, Muskelfaserriss im Oberschenkel. Unser angedachter Hightower im Sturmzentrum, der Isländer Berti Fridtjonsson.
Ja, länger aus.
Teilanriss, Bandanriss im rechten Knie, das dauert sowieso noch länger.
Ja.
Warte, wen haben wir noch? Marco Komenda natürlich, Mittelfußbruch, Ahmed Aslam mit einem Aufbau nach Kreuzbandriss. Mikkel Kirkesko hat wieder trainiert, das geht wohl wieder. Alexander Mühling, Infekt, der soll aber, das war wohl nur kurzfristig oder so. Jojo Vandenberg hatte ja auch Infekt, der ist jetzt wieder mit einem Mang, das sieht wohl ganz gut aus. Ja,
aber die zwei nacheinander, ne?
Ja.
Also er muss auch erstmal wieder so aufbauen.
Ist es. So ist es. Aber der dürfte, schätze ich mal, der dürfte am Sonntag, wenn alles normal läuft, dürfte er wieder erste Wahl sein auf der Linksverteidigerposition. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich eine ganz schöne Liste. Und dieser ausgelobte Konkurrenzkampf und die Intensität im Training, die war jetzt da. Das konnte man schon sehen, was ich eben schon gesagt habe. Aber diese grundsätzlich ausgelobte Konkurrenzkampf, der sich in den Spielen gegen Düsseldorf und gegen Aue positive Wirkung gezeigt hat, der ist natürlich ein bisschen beeinträchtigt jetzt. Die Reihen haben sich gelichtet, ne?
Das stimmt. Es ist im Prinzip aus den Eindrücken der vergangenen Spiele stellt sich die Mannschaft aus den verbleibenden Spielern beinahe selbst auf, würde ich sagen. Wir müssen bei Fabi Rehse gucken, wie es aussieht. Das ist auch nochmal so ein Fragezeichen. Da werden wir Richtung Ende der Woche
Das sieht, glaube ich, ein bisschen Entwarnung geben, das sieht ganz gut aus.
Genau.
Die Pause hat ihm, glaube ich, ganz gut getan da mit dem Fuß. Ja, der stärkste Konkurrenzkampf ist im Sturm, ne? Mit Pichler und Arp, ne?
Das stimmt. Die beiden wollen unbedingt, hast du gesagt. Anders als zum Beispiel auf der 6, da scheint Marcel Benger den Konkurrenzkampf gegen Patrick Erras erstmal gewonnen zu haben. Patrick Erras hatte eine Halbzeit gegen Weile, um vielleicht noch mal ein bisschen Werbung für sich zu machen, ist nicht so richtig gelungen auch. Insofern, da sehen wir Benger klar vorne, der wird auf der 6 anfangen.
Das glaube ich auch.
Ja, und dann hast du Mühling, wenn der dann fit ist, auf der 8 und hast Möglichkeit mit Bartels da die Stabilität wiederzuholen, wie sie in den letzten Spielen war, dann ist das eigentlich gesetzt.
Wenn er denn mit seinem Dauerlauf ab und zu im Ballbesitz auch nochmal den eigenen Kollegen findet, beim Pass wäre es ganz gut. Nichts für ungut, aber es ist noch Luft nach oben im Passspiel.
Es ist überall, glaube ich, noch Luft nach oben. Ne? Das ist ja die Erkenntnis der ersten Phase. Und trotzdem sind wir ja eigentlich ganz froh, dass wir jetzt schon einen Positivtrend erkennen, dass wir die ersten 3 Punkte eingefahren haben. Du bist überm Strich jetzt erstmal in der Tabelle. Ja, Trainer wird jetzt sagen, wieder Tabelle hat überhaupt keine Aussagekraft nach 5 Spielen und so. Trotzdem ist es, glaube ich, für einen selbst gar nicht so schlecht, wenn man sich jetzt nicht direkt im Keller findet und so blöde Sprüche an den Kopf gehauen kriegt, wie willst du Holstein oben sehen, musst du die Tabelle drehen.
Ja? Sehr nett.
Ja, habe ich öfter mal gehört.
Ja.
Insofern ist es eigentlich nicht verkehrt, dass man mal ein bisschen weiter nach oben gekraxelt ist. Und wenn man sich dann die Tabelle anguckt, dann hat sie natürlich keine Aussagekraft für irgendwelche Ausgänge der Saison. Aber man sieht halt, wie eng das ist, weil Holstein steht mit 4 Punkten da in guter Gesellschaft. Da sind einige Mannschaften mit 4 Punkten und der HSV hat auch nur 2 mehr.
So sieht's aus.
Also insofern.
So sieht's aus. Und wenn man bei anderen Vereinen die Tendenz in dieser noch jungen Saison von Tendenz zu sprechen, ist vielleicht fragwürdig oder sowas, aber wenn man die Tendenz sieht, also ich nenne da mal Hannover 96, also nichts für ungut, aber da versteht man manchmal auch nicht mehr so ganz, was da so alles passiert, auch personell so passiert. Aber gut, das ist ja nicht unser Problem.
Erstmal nicht, das stimmt. Das nächste Heimspiel gegen Hannover kommt nach dem Spiel in Karlsruhe.
Ohne Duxch,
der jetzt für Werder auf Torejagd geht. Holstein gegen Werder, was ein 20.30 Uhr Spiel wird auf dem Sonnabend. Schönes Topspiel, genauso wie gegen den HSV.
Mhm.
Also da können wir uns auch schon auf die nächsten Wochen ein bisschen freuen. Die Ansetzungen sind ja letzte Woche gekommen von der DFL. Samstag ist Holstein-Tag, also es sind, glaube ich, bis auf eins, glaube ich, der neu angesetzten Spieler alle am Sonnabend und dann wie gesagt, 2 Topspiele, HSV und Werder. Und da wäre es natürlich schön, wenn man da mit ordentlich Selbstvertrauen reingeht. Das muss man sich jetzt gegen Karlsruhe und Hannover holen.
Also Topspiel gegen 20.30 Uhr Sonnabend ist für uns natürlich und für die Zuschauer, die dann eventuell ja wieder zahlreicher da erscheinen dürfen, eine tolle Sache. Ich habe gerade gelesen, Tim Walter findet das natürlich wieder alles Quatsch, der HSV-Coach, ne, und eigentlich ziemlich nervig, weil das den ganzen Vorbereitungsplan und Nachbereitungsplan durcheinander kriegt. So hat jeder seine Sichtweise. Die meisten finden das cool, 20.30 Uhr, Tim Walter nicht.
Nö. Das kann man einfach so stehen lassen. Ja. Da müssen wir jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Er wird seine Gründe haben.
Ja, genau, genau.
Obwohl wir eigentlich gehört haben, dass die meisten Spieler tatsächlich Abendspiele gar nicht so schlecht finden, besser als diese, sondern 13 Uhr, wie es letzte Saison war, die Saison 13:30, wenn man da wirklich sehr früh hochfahren muss und eigentlich so, ja, so oder so. Es gibt natürlich Leute, die mögen das lieber. Es gibt Leute, die mögen das nicht so gern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt in der zweiten Liga eine Auswirkung auf den Biorhythmus des einzelnen Spielers hat, wenn das ein bisschen wechselt, wann man mal ein Punktspiel hat.
Noch ist ja ein bisschen Corona-Pandemie auch oder sowas. Und von daher ist ja das Problem, dass die Clubs vielleicht dann schon aufhaben, wenn man mit Behandlung und sowas fertig ist am Samstagabend. Also, die Spieler ist ja nicht ganz so dramatisch dann.
Ei, ei, ei. Ja. Auch schön. Nehmen wir mal so hin.
Ja.
Genau. Wo wir gerade beim Trainer waren, das fällt mir gerade noch ein. Wo wir beim Trainer waren, wo ich gesagt habe, der Trainer würde sagen, Tabelle hat keine Aussagekraft. Trainer Ole Werner. Was ist denn deine Einschätzung? Vertragsverlängerung steht so ein bisschen steht an, würden viele wahrscheinlich lieber früher als später irgendwie sehen. Wie siehst du die Situation gerade? Ist das überhaupt ein Thema oder ist das sind das Nebengeräusche und Nebenkriegsschauplätze?
Ich glaube nicht, dass das Nebenkriegsschauplätze sind. Ich glaube, das ist in den Überlegungen von Ole Werner wirklich ein jetzt nicht ein die Altersarbeit überlagerndes Thema, aber das ist schon ein großes Thema. Wenn man sich überlegt, angenommen, der würde jetzt nochmal einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, dann ist der ja 20 Jahre oder 21 Jahre dann, oder sagen wir zumindest 20 Jahre bei Holstein mit allem drum und dran. Das hat dann ja schon Anstrich von Christian Streich in Freiburg oder Otto Rehhagel früher. Nicht, dass er 20 Jahre Cheftrainer ist, aber diese Verweildauer in einem Club sehr, sehr. Und für ihn wird es eine Grundsatzentscheidung sein. Also ich bin mir relativ sicher, wenn sie Holstein in dieser Saison solide in der Tabelle irgendwo einläuft. Solide heißt irgendwie was. Platz 10, Platz 12, Platz 8, Platz 6, irgendwas in der Größenordnung. Dann werden für Ole die Angebote reinhageln. Da bin ich mir also relativ sicher, weil man weiß ja nie, was daran stimmt, aber nach meinen Informationen hatte er also nach der vergangenen Saison durchaus, hatten so Vereine wie Hertha oder Werder Bremen, vielleicht sogar der HSV, das weiß ich nicht genau, aber durchaus mal Interesse irgendwie an einer Verpflichtung von Ole Werner. Und es ist sicherlich eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt, wenn er seinen Vertrag ausläuft und der Interessent keine Ablöse zahlen muss, dann ist er sicherlich eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt. Und Ole wird sich entscheiden müssen, ob er sagt, okay, ich bin hier Kieler, obwohl er in Preetz geboren ist. Aber
ja, aber erzählt er ja immer, er hat nur die ersten Stunden seines Lebens in Preetz verbracht.
Genau.
Er ist echt der Kieler.
Genau. Und ist natürlich auch tief verwurzelt hier in der Region und so weiter, familiär und alles, ist alles gut und alles schön im Verein. Aber er muss natürlich irgendwann für sich eine Grundsatzentscheidung treffen. Will ich voran, schnell voran? Oder sehe ich hier in Kiel die Möglichkeit, dass ich hier, ich sag jetzt einfach mal, irgendwann mal vielleicht Bundesliga spielen kann? Ob das denn funktioniert, weiß kein Mensch oder sowas. Und kann man ja auch nicht so exakt planen, solche Höhenflüge. Aber das muss ja zumindest grundsätzlich ein Ziel von so einem jungen Trainer sein. Der ist mit seinen 33 Jahren immer noch der jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball, der Kollege da aus Aue. Namen kriege ich nicht immer so ganz ausgesprochen, den sie da jetzt zu dieser Saison verpflichtet haben, das war der gleiche Jahrgang, aber ist vorher geboren, ne? Also Ole ist immer noch der Jüngste, ne? Und da muss man natürlich sagen, da muss er sich überlegen, was will ich jetzt, was will ich? Und dazu spielen natürlich dann bei diesen Überlegungen kommen die Holstein-Verantwortlichen ins Spiel. Was können sie ihm bieten, ne? Also die Mannschaft, die jetzt zusammen, oder der Kader jetzt zusammengestellt ist, ist ja überwiegend mit längerfristigen Verträgen. Mindestens 2 Jahre, eher 3 Jahre. Das könnte man ja auf die Idee kommen, das ist dann vielleicht eine Geschichte, die sich kontinuierlich aufbaut. Aber da sind natürlich auch schon ein paar, in An- und Abführungszeichen, betagtere Kollegen bei irgendwo. Mhm. Da weiß man ja nicht, wohin die Reise führt, was da passiert. Und das heißt ja zumindest im Umkehrschluss, dass zur nächsten Saison, wenn der Kader halbwegs zusammenbleibt und nicht wieder irgendwelche Spieler weggekauft werden, müsste das dann nochmal qualitativ ergänzt werden. Und das ist alles eine Kostenfrage. Und auch daran wird auch diese Überlegung wird Ole anstellen, wie viel ist der Verein denn bereit, in den Kader zu investieren, um Qualität mutmaßlich dazu zu holen. Auch das kann man natürlich nie garantieren. Aber man stelle sich jetzt mal vor, der Vertrag von Hauke Wahl läuft dann irgendwann aus und Holstein sagt, auch ein bisschen Ablöse können wir auch mal wieder generieren und sagt, wenn dann Interessent kommt und 2,5 Millionen auf den Tisch legt für den Capitano, dann sagen wir, gut, der Capitano kann gehen. Das ist betriebswirtschaftlich, wäre das alles nachvollziehbar. Aber ob das für Ole akzeptabel wäre, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Und dann sage ich auch ganz klar dazu, das mache ja vielleicht ein bisschen bescheuert klingen oder so. Also, ob ich als Cheftrainer Lust hätte, möglicherweise über Jahre in einem Stadion zu spielen, was dann vielleicht eine Baustelle ist, falls diese Umbaumaßnahmen dann tatsächlich angeleiert werden, das weiß ich auch nicht so genau. Also, also wenn man sich jetzt Karlsruhe anguckt, das ist ja ein schönes Beispiel, dass die haben November 2018 angefangen, ne? Und der Plan ist so, dass sie Mitte nächsten Jahres, Mai, Juni, Juli irgendwann dann, soll das angeblich fertig sein. Übrigens, angefangen war mit 88 Millionen Umbaukosten angedachte. Dann wurde das schon mal zwischenzeitlich auf 123 Millionen Euro angehoben. Aber das ist dann wohl ist immer noch 30 Millionen noch mal obendrauf. Ja. Also bei den Teuerungsraten heutzutage, Lieferkettenengpass und so weiter, weiß mir jeder selber, der im Baumarkt in letzter Zeit gewesen ist, wie teuer das alles ist und wie teuer das wird. Und ich glaube nicht, dass es etwas billiger wird. Also von daher, diese Geschichte, um auf Ole zurückzukommen, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Stell dir mal vor, du sitzt auf der Trainerbank und glotzt da 12 Monate bei Heimspielen auf den Vögelplatz.
Ja.
Das ist doch herrlich, ne?
Nichts gegen den Namensgeber des Vögelplatz.
Aber es ist ja, es gibt schönere Aussichten.
Es gibt auf jeden Fall schöne, das stimmt. Vor allen Dingen, weil man jetzt ja auch kennengelernt hat, durch die zumindest teilweise Rückkehr der Fans, wie viel mehr Spaß das macht, mit Fans im Stadion zu spielen. Anstatt anderthalb Jahre auf ja, ob das jetzt eine Baustelle ist oder ein leeres Stadion, wo nur 150 Peoples drin sind mit Ordnern und Journalisten und so, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Insofern hat man da jetzt mal wieder kennengelernt, wie cool das eigentlich ist. Und dann
so, ja, und dann, wenn ich da nochmal zwischengrätschen darf, Karlsruhe ist wieder so ein Beispiel. Die hatten dann eine Baumaßnahme eigentlich verschob oder sollte sich erst zu einem späteren Zeitpunkt anschließen, konnten sie aber aufgrund der Pandemie direkt weiterführen, den Umbau und Neubau, weil durch die Geisterspiele natürlich, aber das, sonst hätte man bei der DFL eine Sondergenehmigung beantragen müssen, weil du musst auch bei so einer Umbauphase zumindest über einen längeren Zeitraum die Kapazität von 15.000 Zuschauern garantieren. Wie das dann im Holstein-Stadion gehen soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kriegst du ein halbes Jahr, dass du nur 10.000 brauchst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL sagt, hier, ihr könnt da 5 Jahre vor 5.000 Zuschauern spielen. Also das glaube ich jetzt eher nicht. Ja. Also das sind schwierige Geschichten, aber dass da was passieren muss, um die Lizenz auch alleine zu bekommen, das ist auch jedem klar, ne? Also das ist jetzt nicht, das geht so weiter, ne? Das wird so nicht weitergehen irgendwann, ne? Das muss auch jedem klar sein. Nochmal auf Ole zurück, ich hätte keine Lust dazu.
wir driften schon wieder ab in Allgemeines, was man in Stunden, Tagen besprechen kann. Wir machen vielleicht mal eine Marathon-Folge. Marathon-Folge Zukunft Holstein.
Marathon,
wie auch immer.
Ja.
Genau. Nein, aber wir bleiben ja erstmal bleiben wir im Tagesgeschäft, denn da geht's jetzt wieder los. Sonnabend in Karlsruhe. Und erstmal schauen wir, wer von den Angeschlagenen auf dem Platz stehen kann. Dann schauen wir, wie Holstein das macht. Und dann ist man vielleicht schon wieder eine Spur schlauer, denn auch der Sieg gegen Aue hat Holstein vielleicht Selbstvertrauen gegeben, muss aber mit dem Satz bedacht werden, dass es an diesem Tag auch deutlich stärkere Gegner hätte geben können als Erzgebirge Aue.
Ja, hundertprozentig, aber da sage ich trotzdem, also Sieg ist Sieg und für Siege gibt es keinen Ersatz. 5 Euro ins Phrasenschwein, egal. Und wenn der Gegner an dem Tag nicht so gut ist oder so, in der nächsten Woche ist er vielleicht besser. Also das ist immer in dieser Liga 3 Punkte, alles Chico.
Ja, so wollen wir das am Sonnabend.
Genau, genau.
Ne? Das ist der Fahrplan, ne? Ihr Störche, Opa will 3 Punkte.
Ja, dringend. Ich hätte schon massives Interesse daran.
Unser Auftrag, genau, so sieht's aus. Ja, dann glaube ich, haben wir erstmal die Länderspielpause auch podcast-technisch gut überstanden. Danke dir, dass du
sehr
da
gern
warst. Wir schauen uns an, was die Störche in Karlsruhe machen. Und wir können euch schon mal ankündigen für nächste Woche, gibt es ein kleines Podcast-Special mit Special Guest. Wir wollen noch nicht ganz verraten, wer es ist. Vielleicht 1-2 Hinweise, Opa?
Ja, also hat Tattoos an der Wade, das ist jetzt vielleicht da gibt es da vielleicht den einen oder anderen. Und er ist also Tourjäger auf alte Tage.
Dann rätselt mal schön zu Hause oder hört einfach nächste Woche rein. Special Guest bei Holstein 1:1. Opa, ich sag vielen Dank.
Sehr gerne nochmal.
Wie immer sehr erhellend, mit dir über die Steuer zu sprechen. Bleibt gesund da draußen. Kommt wieder gut in die Zweitligasaison nach der Länderspielpause. Sonnabend Holstein 13:30 beim Karlsruhe SC. Natürlich im Live-Ticker auch bei uns und mit allen Infos, die ihr braucht, da im Anschluss an das Spiel. Und dann bis zur nächsten Woche bei Holstein 1:1. Macht es gut. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.